Eddard. Wie ein reißender Fluss von Gold und Silber und poliertem Stahl strömten die Besucher durch die Tore der Burg. 300 Mann, eine Pracht von Vasallen und Rittern, von Gefolgsmännern und freien Rittersleuten. Über ihren Köpfen peitschte ein Dutzend goldener Banner im Nordwind hin und her, verziert mit dem gekrönten Hirschen von Baratheon. Ned kannte viele der Reiter. Dort kam Sir Jaime Lannister, mit Haar so hell wie Blattgold, und dort Sandor Clegane, mit seinem grauenhaft verbrannten Gesicht. Der große Junge neben ihm konnte nur der Kronprinz sein, und dieser verkrüppelte kleine Mann an seiner Seite war sicher der Gnom Tyrion Lannister. Doch der mächtige Mann an der Spitze der Kolonne, flankiert von zwei Rittern in den schneeweißen Umhängen der Königsgarde, erschien Ned fast wie ein Fremder, bis er mit altbekanntem Aufschrei vom Rücken seines Pferdes sprang und ihn mit knochenberstender Umarmung an sich drückte. »Ned, wie gut es tut, dein gefrorenes Gesicht zu sehen!« Der König musterte ihn von oben bis unten und lachte. »Du hast dich nicht verändert!« Hätte Ned nur dasselbe sagen können. Vor 15 Jahren, als sie aufgebrochen waren, um einen Thron zu erobern, war der Lord von Storm's End glatt rasiert gewesen, klaren Blicks und muskulös, wie der Traum junger Mädchen. Mit seinen 6,5 Fuß Größe überragte er die anderen Männer, aber wenn er seine Rüstung anlegte und den großen, geweihbesetzten Helm seiner Familie aufsetzte, wurde er zum wahren Riesen. Und Riesenkräfte besaß er auch. Seine Lieblingswaffe war ein dornbesetzter eiserner Streithammer, den Ned kaum heben konnte. In jenen Tagen damals hatten ihn Leder und Blut wie Duftwasser eingehüllt. Nun war es Duftwasser, das ihn wie Duftwasser einhüllte, und sein Umfang entsprach seiner Größe. Zuletzt hatte Ned den König vor 9 Jahren während Balon Greyjoys Rebellion gesehen, als sich Hirsch und Schattenwolf getroffen hatten, um den Ansprüchen des selbsternannten Königs von Iron Islands ein Ende zu bereiten. Seit jenem Abend, als sie Seite an Seite in Greyjoys gefallener Festung standen, in welcher Robert die Kapitulation des rebellischen Lords entgegennahm und Ned dessen Sohn Theon als Geisel und Mündel bekam, hatte der König erheblich zugelegt. Ein Bart, grob und schwarz wie Eisendraht, bedeckte sein Gesicht, um das Doppelkinn und die hängenden königlichen Wangen zu verhüllen, doch nichts konnte den Wanst oder die dunklen Ringe unter seinen Augen verbergen. Aber heute war Robert Netz König und nicht mehr nur ein Freund, und daher sagte er, »Majestät, Winterfell ist euer.« Mittlerweile stiegen auch die anderen ab. Die Stallburschen liefen zu den Pferden vor. Roberts Königin Cersei Lannister kam zu Fuß mit ihren Kindern in den Hof. Die Karosse, in der sie gefahren waren, eine riesenhafte Doppeldeckerkutsche aus geölter Eiche und vergoldetem Metall, die von 40 schweren Pferden gezogen wurde, war zu breit, um durch das Tor der Burg zu passen. Ned kniete im Schnee und küsste den Ring der Königin, während Robert Catelyn wie eine verloren geglaubte Schwester umarmte. Dann hatte man die Kinder vorgeschickt, vorgestellt und gegenseitig gelobt. Kaum waren diese Begrüßungsformalitäten beendet, da sagte der König zu seinem Gastgeber gewandt, »Bring mich in eure Krypta, Eddard. Ich möchte Ihnen meinen Respekt zollen.« Dafür liebte Ned ihn, weil er sich nach all den Jahren noch ihrer erinnerte. Er bat um eine Laterne, sonst waren keine Worte nötig. Schon hatte die Königin zum Protest angesetzt. Seit dem Morgengrauen waren sie unterwegs, allesamt müde und durchgefroren, und sicher müssten sie sich erst einmal erfrischen, die Toten würden warten. Nicht mehr als das, hatte sie gesagt. Robert hatte ihr einen Blick zugeworfen und ihr Zwillingsbruder Jaime hatte sie still in den Arm genommen. Und dann hatte sie nichts mehr gesagt. Gemeinsam stiegen sie in die Gruft hinab. Ned und dieser König, den er kaum noch kannte. Die steinerne Wendeltreppe war schmal. Ned ging mit der Laterne voraus. »Ich fing schon an zu glauben, wir würden Winterfell nie mehr erreichen«, klagte Robert. Unten im Süden, so wie da über meine sieben Königslande gesprochen wird, vergisst man fast, dass deine Last so groß ist wie die aller anderen sechs zusammen.«
»Ich hoffe, ihr habt eure Reise genossen, Majestät.«
Robert schnaubte. »Sümpfe und Wälder und Felder und kaum ein vernünftiges Wirtshaus nördlich vom Neck. Nie zuvor habe ich derart ausschweifende Leere gesehen. Wo ist dein Volk?«
»Wahrscheinlich waren die Leute zu scheu, um aus ihren Löchern zu kommen«, scherzte Ned. Er spürte die Kälte, welche die Stufen heraufkroch, kalter Atem aus dem Inneren der Erde.
»Könige sind im Norden ein seltener Anblick«,
Robert schnaubte.
»Wahrscheinlicher ist, dass sie sich unter dem Schnee versteckt haben. Schnee, Ned!«
Der König legte eine Hand an die Mauer, um sich abzustützen.
»Spätsommerliche Schneefälle sind nichts Ungewöhnliches«, sagte Ned. »Ich hoffe, sie haben euch keine Unbill bereitet. Für gewöhnlich sind sie mild.«
»Mögen die anderen deine milden Schneefälle holen«, fluchte Robert. »Wie soll es hier erst im Winter werden? Beim bloßen Gedanken daran friert es mich.«
»Die Winter sind hart«, räumte Ned ein. »Doch die Starks halten durch, wie wir es immer schon getan haben.«
»Du solltest in den Süden kommen«, erklärte Robert. »Du brauchst etwas Sommer, bevor er uns ganz entflieht. In Highgarden gibt es Felder voll goldener Rosen, so weit das Auge reicht. Das Obst ist so reif, es explodiert einem schier im Mund. Melonen, Pfirsiche, Feuerpflaumen, so liebliches hast du noch nie gekostet. Du wirst es sehen, denn ich habe dir ein paar davon mitgebracht. Selbst in Storm's End, bei dem kräftigen Wind von der See, sind die Tage so heiß, dass man sich kaum rühren kann. Und du solltest die Städte sehen, Ned. Überall Blumen, die Märkte quellen über vor Speisen. Der Sommerwein ist so billig und gut, und man ist schon benebelt, wenn man nur